Aber hören Sie mal, das ist bei ihm, aber wir, Sie, Sie dürfen doch kein Ventil sein auf einem Kessel, der längst platzen will. Ihr dauerndes, jahrelanges, systemerhaltendes Genörgel und Geschimpfe auf die Kanzlerin. Das bringt Ihnen irgendwann noch das Bundesverdienstkreuz.
Sie Teschle-Schwenker, jetzt, Sie sollen mir hier nicht in den Rücken fallen. Sie sollen mir ihn freihalten.
Ja, glauben Sie im Ernst, ich mache Ihnen hier den Seibert. Hä? Ich glaube, ich spinne. Das gibt's überhaupt nicht. Ja. Dann fragen Sie doch den Seibert. Gehen Sie hin zum Seibert. Ein Büro wäre ja vorhanden und er hat ja ein Rückkehrrecht zum ZDF.
Ja, aber soviel ich weiß, nur für den Fernsehgarten und Carmen Nebel.
Ja, ja.
Kompott Nummer 238, Neuwahl oder so ähnlich. Hallo und herzlich willkommen zum 238. Kompott, den ich am heutigen noch viel verschneiteren als letzte Woche, Freitag, dem 3. Dezember 2010 aufgenommen habe. Ich hätte jetzt 24. gesagt, aber 4. stimmt nicht. Jetzt haben wir...
It is 12:46.
Ja. Yep. Und das Intro habe ich aus Neues aus der Anstalt Nummer 37, der... Oktober-Sendung rausgeklaut. Der bildet sich, der nicht den Seibert macht. Ja, recht hat er ja. Dafür habe ich heute wieder die gleiche klassische Dreiteilung wie sonst auch, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Atom, Mafia, Tech mit einem Augenblick, weil das hier ist ja schließlich der letzte Podcast, den ich so langfristig noch planen konnte. Und wie das dazu kommt, beziehungsweise wie es jetzt weitergeht, das erzähle ich in Teil 3. Was ihr euch jetzt anhören könnt, indem ihr einfach an den Abspielgeräten verbleibt. Wie klingt das altmodisch? Also, was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche. Mit erstmal der Regierung, dann... der Neuwahlgierung oder Platzgierung oder wie auch immer, also hier der Regierung in Hamburg, die nämlich implodiert ist, Zensurmeldungen und Hundeviechern. Aber die standen nicht auf dem Zettel. Dafür haben wir hier jetzt einen Hubschrauber. Und mehr. Minus 2 Grad, Broken Cloud Sieger, Chili Greetings. Die minus 2 fühlen sich wie minus 4 an, es könnten allerdings auch minus 3 sein, die sich wie minus 6 anfühlen. Wind macht 6 bis 11 km/h aus dem Southwest. Kurz, es ist unangenehm unwarm. Jede Menge Schnee hier. Aber ja. So. Irgendwas macht hier schon wieder komische Geräusche. Ja. Und da bin ich dann wieder. Mit unserer dummen Regierung. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, was die erste Meldung ist. Duschnüffler macht Druck. Und zwar will er nicht nur die Internetüberwachung, sondern auch die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung und das Abhören von Internettelefonaten vor der Fähr- bzw. nach der Entschlüsselung. Weil er verlangt Zugang zu Bereichen hochkonspirativer Kommunikation von Terrorismusverdächtigen, bla, Fasel, Fasel, bla. Komisch, das hatte ich in Teil 1 auch schon, aber egal. Und zwar so frei nach dem Motto, ja, man muss doch Terroristen überwachen können. Da frage ich mich, ob der Herr Duschnüffler vielleicht irgendwie die aktuelle Gesetzeslage nicht kennt. Weil das Bundeskriminelle Amt nämlich genau die Berechtigungen bekommen hat, mit dem Bundeswanzen-Gesetz vor ziemlich genau 2 Jahren. Ah, die haben das Recht schon. Die dürfen da auf den Rechnern rumschnorcheln. Also, ja, Duschnüffler. Hier ist eine Meldung vom letzten Freitag.
Er macht schon wieder irgendwas Geräusche. Ich hab nichts Geräusche zu machen.
Außer mir. So, dann gab es Christina Lüger. Habe ich aus der D-Radio, wie es in Weltnachrichten. Studie, Doppelpunkt, gestiegene Gewaltbereitschaft bei Muslimen nicht belegt. Für eine gestiegene Gewaltbereitschaft junger Muslime gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg. Das ergibt sich aus 2 Studien im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Bei der Vorstellung in Berlin sagte Familienministerin Christina Schröder, das Klischee der jungen, bildungsfernen und gewaltbereiten Muslime treffe nur auf eine geringe Zahl zu. Dennoch dürfe man bei der Debatte um gewaltbereite Migranten den kulturellen Hintergrund nicht ausblenden. Die Dumpfkuh hatte sich hingestellt und hatte verkündet, ja, Gewalt und Glauben hängen miteinander zusammen. Das haben Studien ergeben und dann wurden die Studien vorgestellt und die Studien ergaben genau das Gegenteil. Es gibt keinen Zusammenhang. Dann stellte sich hin, ja, aber trotzdem. Worauf dann irgendwie in der Woche das Springerblatt Welt sie mit Frau Palim verglich. Frau Palim, auch bekannt als die diensthabende Dumpfkuh in USA, die, wenn sie so weitermacht, wahrscheinlich sogar dafür sorgen wird, dass Obama nochmal gewählt wird. Aber hey, also die Frau hat irgendwie, ich weiß nicht, wie sie auf den dünnen Ast kam, zu verkünden, das hinge zusammen, wo sie doch irgendwie wenige Stunden, bevor die Studien offiziell vorgestellt werden, dass sie die Ergebnisse eigentlich hätte kennen dürfen. Also, ja. So, am Samstag ist dann Lindner mal wieder eingethemt. Lindner sieht schon nächstes Jahr Geld für Steuererleichterungen. München, FDP-Generalsekretär Christian Lindner sieht schon vom kommenden Jahr an Spielräume für Steuererleichterungen. Die Koalition sollte den Bürgern eine Aufschwungdividende lassen, sagte Lindner dem Fokus. Dazu seit 2011 eine Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrages in der Einkommenssteuer von 920 auf 1.000 Euro denkbar. Auf neue Staatsleistungen wird die Koalition nach Einschätzung Lindners in den nächsten Jahren verzichten müssen. Außer für seine speziellen Freunde. Na, also im Wesentlichen, der hat sich am Samstag, war das, hingestellt und hat verkündet, Steuersenkungen, 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 Steuersenkungen. Warum nenne ich die FDP doch gleich immer wieder ein Themenpartei? Richtig, weil die außer Steuersenkungen kein Thema mehr haben. Gar keins, null. Bürgerrechte sind auch immer nur dann Thema, wenn es dann gerade mal opportun ist. So, dann ist SLS weiter gegen Vorratsdatenspeicherung. Im Streit über die Speicherung von Verbindungsdaten hat Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger der Union vorgeworfen, einen Kompromiss zu blockieren. Ja, 10.35 Uhr. Eine Koalition funktioniert nicht nach dem Motto alles oder nichts, sagte die FDP-Politikerin dem Magazin Schwongel. Wenn jeder sage, er gehe aufs Ganze, sei das keine Art der Zusammenarbeit. Leutheusser-Schnarrenberger ist gegen die millionenfache und monatelange Speicherung von Internet- und Telefonverbindungsdaten ohne konkreten Anlass. Sie verfolgt das Quick-Freeze-Verfahren. Dabei werden Daten, die die Telekommunikationsunternehmen ohnehin für eigene Zwecke erfassen, zur Strafverfolgung vorübergehend gespeichert und den Fahndern bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Und was die nicht haben, das wird auch nicht gespeichert. Herr Schaar, das nennt man übrigens Datensparsamkeit. Was Gerüchten zufolge einem Datenschutzbeauftragten hätte bekannt sein dürfen. Aber hey. Die Ministerin sieht dies als Zugeständnis an die Union und mahnt an, dass ein ebensolcher Schritt von der anderen Seite sehr hilfreich wäre. Die FDP hatte wiederholt darauf verwiesen, dass Quick-Freeze auch in den USA angewandt wird. Die Union und Innenminister Thomas de Maizière, CDU, halten das Verfahren aber nicht für ausreichend, denn im Gegensatz zu US-Unternehmen speicherten deutsche Firmen sehr viel weniger Telekommunikationsdaten. Wo nichts gespeichert werde, könne auch nichts eingefroren werden. Ja, und wenn nichts da ist, dann ist halt nichts da. Na, ich meine, hallo? Bei irgendwelchen Gesprächen auf der Straße, da werden auch keine Daten gespeichert. Und Terroristen können sich auf einer Straße treffen und miteinander kommunizieren. Das muss man doch überwachen können, wer wann mit wem worüber gesprochen hat. Nein? Seht ihr. Na, also, gab's am Samstag, hab ich aus dem Heiseticker geklaut. Am Sonntag gab es dann einen Wikileak. Nämlich, da ging's um Diplomaten-Mitteilungen, die die US-Diplomaten in Richtung USA verschifft hatten. Und die sind dann jetzt irgendwie in eine nicht ganz unwesentliche Anzahl rausgekommen und sind dann dummerweise vorab geleakt. Die Zusammenfassung, hatte Fefe dann geschrieben, kann nicht überraschen. Im Wesentlichen halten die Amis Westerwelle für einen inkompetenten Deppen und die Merkel für eine widerliche Opportunistin ohne Rückgrat. Wenn die Amis was wollen, wenden sie sich ans Kanzleramt, nicht an Westerwelle. Beim Kanzleramt wissen sie wenigstens auf unkritische Speichellecker zu treffen. CDU halt. So beliebt die Merkel ist, weil sie so schön berechenbar und berechenbar doof ist, so unbeliebt ist Seehofer. Der ist zwar auch doof, aber weniger berechenbar. Merkel ist so schön berechenbar in ihrer naiven Transatlantik-Arschkriecherei, dass sie gar nicht merkt, dass Obama ihr keinen Zentimeter entgegengekommen ist. Bisher. Perfekt für die Amis. Können sie sich doch ohne Ablenkung um China kümmern. Finger hoch. Wen irgendwas davon überrascht? Keiner? Sehe ich genauso. Am überraschendsten ist noch, dass die US-Diplomaten in Deutschland kompetent genug sind, die Lage derartig korrekt zu benennen und wiederzugeben. Ganz so unwichtig können wir für die USA wohl doch nicht sein. Na, also zumindest die Kurzzusammenfassung dessen, was man hier aus Deutschland rausgesickert bekommen hat, war eher unspektakulär. Das Einzige, was ein bisschen interessant war, ist, dass es da irgendwie eine Meldung gab, dass in der FDP übrigens ein Maulwurf sitzt, der Informationen an die US-Diplomaten rausgeschifft hat. So, das war auch irgendwie das Einzige, was auch nur ansatzweise da irgendwie neu war. Dann, Kennzeichen, Polizeikennzeichen, habe ich auch bei Fefe geklaut. Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit für eine Kennzeichenpflicht bei Bundespolizeibeamten. Da mussten sie natürlich Schadensbegrenzung machen, damit die Berliner Entscheidung nicht bundesweit alles kaputt macht. Na, weil in Berlin, da kommt jetzt die Polizeikennzeichnung. Verpflichtend. Würde eine namentliche Kennzeichnung eingeführt, bestünde die Gefahr, dass sich Übergriffe auf Polizeibeamte häufen und berechtigte Schutzinteressen der Beamten gefährdet werden könnten. Das hören wir ja nun schon seit Jahren, Schutzinteressen, haha. Danach weisen sie darauf hin, dass die Polizeibeamten der Bundespolizei sich gegenüber einer von ihren Amtshandlungen betroffenen Person legitimieren müssten, sofern der Zweck der Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Na, wie gut das funktioniert hat, hat man ja auf der Freiheit statt Angst Demo 2009 gesehen. Na, der Fahrradfahrer wollte nach allem, was so bekannt geworden ist, eigentlich nur die Dienstnummer eines der Polizeibeamten haben. Und nachdem ihm die nicht gegeben wurde und er des Platzes verwiesen wurde, kam dann der Reißer hinter ihm her, hat ihn zurückgerissen und dem Schläger in die Faust gerammt. Aber hey, die Polizisten, die müssen sich doch identifizieren, wenn das denn nicht den Zweck der Maßnahmen beeinträchtigt. Und es ist ja sicher so gut wie nie der Fall, dass das den Zweck der Maßnahmen beeinträchtigt. In der verlinkten Antwort auf eine kleine Anfrage findet sich dann noch dieses Bonmot, schrieb Fefe. Es liegen keine belastbaren Erkenntnisse und Belege darüber vor, dass mangelnde Individualkennzeichnung die Aufklärung von Rechtsverstößen von Polizeibeamten erschweren würde. Nee, klar, völlig abwegiger Gedanke das. Na, völlig total abwegig. Ach, dass man sich gar nicht erst die Mühe machen muss, wenn man auf einer Demo verprügelt wurde, zu versuchen, den Polizisten anzuzeigen, weil der Polizist sowieso nie identifiziert werden kann, das ist eine völlig andere Sache. Da liegen überhaupt keine Erkenntnisse drüber vor. Der Hund hat einen mächtig großen Stock im Maul. Scheiß Belfia. So, dann gab es das DPA-Leak, US-Urteil über deutsche Politiker. Berlin, die WikiLeaks-Veröffentlichung vertraulicher Berichte des US-Außenministeriums enthüllen wenig schmeichelhafte Urteile über deutsche Politiker. CSU-Chef Horst Seehofer wird als unberechenbar charakterisiert. Außenminister Guido Westerwelle als aggressiv. Kanzlerin Angela Merkel bescheinigen die Amerikaner, selten kreativ zu sein und das Risiko zu meiden. Geht aus den Dokumenten hervor, aus denen The Spiegel zitiert. Also die interessanteren Sachen sind eigentlich eher die Sachen, die aus Nicht-Deutschland rausgesickert sind, wie dass diverse arabische Staaten Angst vorm Iran haben und eigentlich wollen, dass die totgebombt werden. Und ähnliche Spielereien. Aber ja. So. Dann gab es einen Militäraufstock. Cablegate, wie die ganze Veranstaltung hier da bei WikiLeaks hieß, hat auch etwas zur Verräterpartei. Gutenberg hat sich bei den Amis ausgeheult, dass er keine weiteren Truppen an den Hindukusch schicken kann. Aber nicht wegen der SPD, sondern wegen Westerwelle. Defense-Minister zu Gutenberg revealed in a February 3 meeting with Ambassador Murphy that coalition partner FM Westerwelle, not only the Opposition Social Democratic Party, SPD, had been the single biggest obstacle to the government seeking a bigger increase in German troops for Afghanistan. Damit ist hoffentlich endgültig klar, dass auch der letzte Zweifel ausgeräumt ist, dass die SPD unwählbar ist. Mit der Schröder-Irak-Krieg-Ablehnung sind ja die Apologeten umhergezogen in letzter Zeit. Wenn man hier deutlich sehen kann, zu Unrecht. Na, also nicht die SPD hat verhindert, dass da mehr Soldaten in den Krieg geschickt werden, sondern die FDP. Ist ja mal ausnahmsweise was Gutes, was die Pfeifen tun. Ist man so selten dran gewöhnt. Und erschütternderweise muss man konstatieren, dass die FDP zwar widerliche Positionen vertritt, aber sich immerhin partiell an Absprachen gebunden fühlt. Im Gegensatz zu den Sozis. Hat man ja auch bei den Hoteliers gesehen. Da gab es auch keine Argumente dafür, außer dass sie es denen vor der Wahl zugesagt haben. Wer jetzt denkt, hey, der Pfeifer macht FDP-Werbung. Keine Sorge. Natürlich ging es Westerwelle nicht um die Sache. Sondern er wollte nur dem Guttenberg mal zeigen, wer in der Koalition die Hosen anhat. Ja, und die Bürgerrechtspartei, haha, super FDP, das sind ja alles nur Widerlinge. Ich frage mich ja, was der Westerwelle macht, wenn er eines Tages aufwacht und merkt, dass er da versehentlich etwas im Sinne des Volkes gemacht hat. Etwas, was die Wähler wirklich wollten. Aber mit so einer Last weitermachen kann dann? Oder vielleicht kriegt er ja auch immer Medikamente verabreicht, damit dieser Moment nicht eintritt. Briefe ist so gemein, gab's am Montag. So, dann Westerwelle ist dann auch noch damit aufgefallen, dass Abgeordnetenwatch darüber berichtet hatte, dass er bei einer Veranstaltung des FDP-Großspenders Deutsche Vermögensberatungs AG, DVAG, geredet hat, wo er übrigens bis kurz vor oder nach der Wahl, also bis Dunstkreiswahl, nebengejobbt hat. Na, rein zufällig. Und er ist da nicht aufgetreten als der Herr Westerbrulle, der alte, der Herr Westerbrulle ist, sondern der Herr Außenminister Westerbrulle. Also er ist da durchaus als Amtsträger aufgelaufen. Oder so wurde es zumindest verkauft von den DVAG-Leuten. Ja, käuflich der? Ach, nö, nie. Dann gab es ein Datenschutzgesetz. Duschneflair hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf vorgestellt, der Datenschutz im Internet verbessern soll. Nun ja, Duschneflair kann ich ja nun irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen, weil der schließlich immer noch bei jeder Gelegenheit nach Vorratsdatenspeicherung brüllt. Und wer auf der einen Seite nach verdachtsunabhängiger Vollverdächtigung aller Bürger brüllt und auf der anderen Seite einen von Datenschutz faselt, der ist bei mir einfach nicht glaubwürdig. Nicht wahr, Herr Schaar? Na, und da sollen jetzt irgendwie Persönlichkeitsrechte der Internetnutzer in Deutschland deutlich gestärkt werden. Notwendig ist ein breiter Ansatz, der das gesamte Internet einbezieht und sich nicht auf einzelne Teilaspekte wie Geodaten oder gar nur auf Google Street View beschränkt. Dann soll eine gezielte Verbreitung von Persönlichkeitsprofilen nur dann erlaubt werden, wenn die Betroffenen dem zugestimmt haben oder ein klar überwiegendes Interesse an der Veröffentlichung bestehe. Hier gibt es eine rote Linie, die jeder beachten muss. Gleichzeitig will Duschneflair die kommerzielle Veröffentlichung von Daten im Netz unterbinden, wenn sich dadurch ein umfangreiches Persönlichkeits- oder Bewegungsprofil des Betroffenen ergeben könne. Alles so irgendwie heiße Luft. Jede Menge heiße Luft. Und irgendwie was Fundiertes ist mir dabei auch noch nicht in die Finger gefallen. Also von daher alles nur heiße Luft. Schneit das? Oder sind das die Bäume, die jetzt hier noch Schnee runterfallen lassen? Und nach Ansicht des Bundesinnenministeriums markiere der Gesetzentwurf aber eben diese eine rote Linie für Dienste, die unter keinen Umständen überschritten werden dürfe und durch Selbstregulierung nicht zu sichern sei. Bla, bla, bla. Also Duschneflair tut so, als würde er Datenschutz gut finden. Wie gesagt, Vorratsdatenspeicherung. Mehr brauche ich da nicht sagen. Solange er immer noch der Meinung ist, Vorratsdatenspeicherung werde benötigt und das müsse man ja haben, braucht der sich mal überhaupt gar nicht hinstellen und auch nur ein einziges Wort für Datenschutz sagen, weil er ist einfach ein Lügner. Schlicht und ergreifend. So, gab es am Mittwoch die Meldung. Von gestern, Donnerstag, kam die Meldung, dass die EP-Up noch dauert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat angekündigt, dass die Ausweis-App am 3. Januar 2011 zur Verfügung stehen wird. Zuvor soll die Software für das Auslesen von elektronischen Identifikationsdaten aus dem neuen Personalausweis von den Teilnehmern des Anwendungstests eingehend geprüft werden. Da fragt man sich doch, was hat da eigentlich so lange gedauert? Eigentlich würde ich ganz naiv meinen, dass die Zertifikatsüberprüfung beim Update eine Trivialität sein sollte, die innerhalb von, sind wir mal großzügig, man muss das Ganze ja auch noch projektieren, bla, faseln den ganzen Bürokratismus, also sagen wir mal, nach einer Woche ist das Ding aber trotzdem erledigt. Jetzt brauchen die da 2 Monate, nachdem sie das Ding rausgelassen haben, festgestellt wurde, dass es übrigens stinkt, bis sie dann die nächste Version rausgelassen haben. Die man dann übrigens sinnigerweise nicht per Update-Funktion zu installieren hat, sondern sinnigerweise sich von der offiziellen Internetseite her niederladen muss. Weil die Update-Funktion ist ja bekanntlich mehr als ein Loch. Aber hey. So, dann hätten wir hier die Sicherungsverwahrung, die gestern dann noch beschlossen wurde. Bundestag beschließt Reform der Sicherungsverwahrung. Der Bundestag hat die Reform der Sicherungsverwahrung für Schwerstverbrecher beschlossen. Für den Gesetzentwurf stimmten neben der Union und der FDP nämlich auch noch die Pfeifen von der SPD. Grüne und Linkspartei votierten dagegen. Eine Sicherungsverwahrung kann folgen, wenn die eigentliche Haftstrafe verbüßt ist. In Zukunft darf sie aber nur noch nach schwersten Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung angewandt werden. Außerdem wird mit dem neuen Gesetzentwurf die Voraussetzung geschaffen, psychisch gestörte Gewalttäter weiter gesichert unterzubringen. Was übrigens, wenn man das sich mal ganz genau anguckt, nicht auf die Leute zutreffen sollte, die demnächst freigelassen werden müssen. Weil da so ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dafür sorgt, dass nachträgliche Sicherungsverwahrung einfach nicht geht. Ja, weil die sind nicht psychisch gestört. Das wäre sonst vorher schon mal festgestellt worden. Das ist schon wieder so ein Hundevieh. Ein natürlich unangeleintes Hundevieh. Ja, also das ist jetzt also durch. Der Bundesrat darf dann am 17. Dezember nicken und dann wird es irgendwie Dunstkreis Jahreswechsel vielleicht was. Vielleicht dauert es auch länger, keine Ahnung. So, auch von gestern kam dann raus, die FAZ hat festgestellt, Westerbrulles Büroleiter war übrigens der Maulwurf. Berlin, die FDP hat den Mitarbeiter ausgemacht, der die US-Botschaft während der Koalitionsverhandlungen mit Informationen versorgte. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung handelte es sich um den derzeitigen Büroleiter von Parteichef Guido Westerbrulle. Der 42-Jährige sei von seiner Aufgabe entbunden worden. Und solle sich künftig anderen Aufgaben in der Parteizentrale widmen. FDP-Chef Brecher Wulf Oehme bestätigte, dass sich ein Mitarbeiter der FDP-Bundesgeschäftsstelle offenbart habe. Namen nannte er nicht. Und in der Zwischenzeit sind dann auch noch Niebel und Co. rausgekommen und haben gesagt, das ist doch nichts Schlimmes, der hat doch gar nichts Böses getan. Das ist doch üblich, dass wir über eigentlich nicht öffentliche Verhandlungen ausländische Kräfte informieren. Oder anders ausgedrückt, das ist doch völlig normal, dass FDP-Pfeifen Dinge tun, die völlig amoralisch sind, wenn sie dafür bezahlt werden. Und da wiederum könnte er recht haben. Also Westerbrulles Büroleiter. Da möchte man ja dann sich auch nochmal genauer informieren, was der denn sonst noch so rausgelassen hat. So, dann kommen wir zu der titelgebenden Regierungsplatze. Nämlich am Sonntag gab es die Meldung, Schwarz-Grün ist geplatzt, weil die Grünen nicht mehr wollen. Kurz zusammengefasst. Was effektiv heißt, dass dann hier in Hamburg bei nächstbester Gelegenheit Neuwahl ist. Und Begründung ist, wir sehen nicht mehr, dass diese Koalition die Kraft hat, wichtige Zukunftsprojekte für Hamburg zu stemmen. Bla, bla, Fasel, bla. Scherz an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich das mal anguckt, die Grünen haben sich mit dieser Regierung übrigens überhaupt gar keinen Gefallen getan, weil die waren sowohl für das Kohlekraftwerk Moorburg, als auch, dass sie für Atomkraft votieren mussten. Sie haben, hatte ich ja vor einigen Wochen auch mal die Meldung, als die Opposition einen Vorschlag eingeworfen hatte in den Senat, so frei nach dem Motto, ja, man möge doch gegen die Atomlaufzeitverlängerung klagen. Da haben die Grünen gegen diesen Entwurf gestimmt, weil die christlich zensierenden Vollidioten wären ja auch dagegen und man müsse ja immer mit denen. Was mir nie irgendwo in die Finger gefallen ist, ist auch nur eine einzige Meldung, aus der hervorgegangen wäre, dass die CDU mal irgendwie Dinge hätte tun müssen, die ihr eigentlich nicht sympathisch waren. Gutes, eine, was sie mitgemacht haben, war jetzt hier irgendwie die Stadtbahn, die ist auch schon gecancelt. Und da wird dann im nächsten Jahr hier in Hamburg auch nochmal neu gewählt. Wobei ich jetzt akut das Problem habe, dass mir irgendwie keine von den Parteien so richtig wirklich sympathisch ist. Aber hey. So, dann gab es Schafhaus. Aalhaus von Grünen enttäuscht. Hamburg. Hamburgers Bürgermeister Christoph Aalhaus hat mit Bedauern und Enttäuschung auf den Bruch der schwarz-grünen Koalition reagiert. Er empfindet das als Flucht aus der Verantwortung für kommenden großen Aufgaben in der Stadt, sagte Aalhaus über die Grünen. Die wollen aus der bundesweit ersten schwarz-grünen Landesregierung aussteigen und streben Neuwahlen an. Diese Koalition habe nicht mehr die Kraft, wichtige Zukunft zu bla bla Fasel. Ich bin untröstlich, fällt mir dazu spontan ein. Weg damit. So, am Montag gab es dann Termine, nämlich Neuwahl voraussichtlich am 20. Februar 2011, was die Innenbehörden am Sonntagabend mitgeteilt haben. Am 15. Dezember soll demnach das bisherige Parlament aufgelöst werden. Die grünen Senatoren wurden dann schon am Montag entlassen, weil bei erstbester Gelegenheit. Na, wenn man aus der Koalition aussteigt, dann ist auch nichts mehr mit Regieren. Was dann bei der Gelegenheit dann übrigens auch noch passiert ist, knapp bevor sie ausgestiegen sind, haben sie noch das Kindernetz befürwortet, nämlich den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Nämlich am 24. Na, oder anders ausgedrückt, die haben, bevor sie die Koalition haben platzen lassen, noch brav mitgenickt in der Regierung, weil sie haben ja Regierungsverantwortung und man muss ja, ne, und man muss ja Kompromisse eingehen, und wenn der Kompromiss darin besteht, dass man eben das Internet quasi abschafft, dann ist das ja schon in Ordnung, weil man ist ja noch in der Regierung und man hat ja Regierungsverantwortung. Nur um dann ein paar Tage später festzustellen, dass das so mit Regierung ihnen ja dann doch irgendwie nicht mehr liegt. Oder anders ausgedrückt, sie haben erst den Karren an die Wand gefahren und dann festgestellt, dass das vielleicht doch irgendwie keine so gute Idee war. Da unten ist doch schon wieder das dumme Bellvieh, was ich eben schon mal hatte. Hau bloß ab. 55, ja. Na, und Schwarze Pest und Verräterpartei haben natürlich auch dafür gestimmt. Also es wäre eh Wurst gewesen, ob die Grünen jetzt dafür oder dagegen stimmen. Weil in allen Bundesländern, wo auch nur ansatzweise die Grünen irgendetwas hätten verhindern können, Schwarz und Rot zusammen trotzdem immer noch eine Mehrheit hätten. Ja, und nachdem die SPD, ne, Beck hat das Ding ja schließlich losgetreten, für den Scheiß ist, die CDU auch dafür ist, weil eine Zensur für Internet, das ist ja immer gut, ist es eigentlich völlig scheißegal, was die Grünen wollen. So, was bei der Gelegenheit dann übrigens auch passiert ist, dass jetzt die CDU alleine im Bundesrat für Hamburg stimmen darf, was dann die Bundesratsnichtmehrheit der CDU dann doch ein wenig reduziert hat, weil jetzt muss nur noch ein kleines Bundesland umkippen wie das Saarland, und bei dem, da kann man durchaus mit irgendwie kleinen Geldgeschenken schon dafür sorgen, dass sie umkippen. Oder anders ausgedrückt, die Grünen haben also auch noch das Land verraten. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht, aber ja, schön, großartig, geht weg und kommt mir nicht mehr in die Nähe, weil euch will ich nicht wählen. Ehrlich nicht. So, Zensurmeldungen. Da gab es in USA Domainbeschlagnahmen, nämlich die Polizei- und Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement des US-amerikanischen Ministeriums für Innere Sicherheit hat dann so diverse Domains beschlagnahmt. Eigentlich, angeblich, ginge es da nur um Counterfeit-Goods, allerdings war da auch eine Torrent-Suchmaschine mit bei, wo man durchaus sich die Frage stellen kann, was das denn für gefälschte Waren sein sollen, die man über eine Torrent-Suchmaschine so finden kann. Naja, Raubmordkopien. Und dann ist ausgedrückt die Content-Mafia. Dabei ist das US-COICA-Gesetz noch gar nicht beschlossen. Aber das zeigt sehr schön, warum es eine total dämliche Idee ist, dass die USA da so ein Gesetz für die Content-Mafia schnitzen. Weil die noch an einer Stelle sitzen, wo sie tatsächlich Einfluss auf Domains nehmen können. Zum Beispiel bei der .com-Registry, da können sie einfach einwandern. No, aber hey. So, dann soll in Australien WikiLeaks auf einer schwarzen Liste gewesen sein. Hatte Fefe da einen Bericht vom 17. März 2009 ausgebuddelt. Warum er am 29. November einen Bericht vom 17. März letztes Jahr ausbuddelt, wäre dann die andere spannende Frage. Weil kurz danach kam dann nämlich auch die Meldung, dass WikiLeaks von der Liste runter wäre. Was no longer on the blacklist of websites. Currently the ACMA list of prohibited URLs that is notified to accredited filter providers does not contain any URLs within the WikiLeaks website. No, oder anders ausgedrückt, das war nix. Herr von Leitner. Und wenn er denn schon eine Meldung nimmt, dann sollte die vielleicht einigermaßen taufrisch sein. So, in NRW haben die Grünen dann übrigens auch mal gezeigt, was sie denn so von ihren großen Sprüchen halten. Nämlich, so frei nach dem Motto, sie wären ja gegen das Kindernet und gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Und da haben sie dann auf ihrem offiziellen Twitter-Account verbreitet, wir sind weiterhin gegen den JMSTV. Die Fraktion hat sich aufgrund parlamentarischer Zwänge anders entschlossen. Was? Parlamentarische Zwänge? Hat euch irgendwer mit Schwung ins Hirn geschissen? Wollt ihr nur die Minderheitenkoalition nicht platzen lassen? Die platzt doch bei der erstbesten Gelegenheit ganz von alleine. Na, parlamentarische Zwänge, da frage ich mich echt, was mögen das für parlamentarische Zwänge sein? Wie geht wohl ein Zwang, dass ein Abgeordneter, der etwas nicht will, plötzlich für etwas stimmen muss, was er nicht will? Warum zum Kuckuck nehme ich eigentlich hier im Wald immer noch auf? viel zu viele Hundeviecher. Na, parlamentarische Zwänge, my ass. Dann haben sie gerudert, weil nachdem dieser Tweet veröffentlicht wurde, da haben dann diverse Leute darauf hingewiesen, dass das so mit den parlamentarischen Zwängen doch eher eine total dämliche Ausrede ist. Na, mal ganz davon abgesehen, dass es ja eh völlig scheißegal ist, wie die Grünen abstimmen, weil CDU und SPD zusammen können das Ding trotzdem durchsetzen. Drecksviecher. So, wo war ich? Also den Grünen ist dann aufgefallen, dass ein Shitstorm in ihre Richtung unterwegs war und dann haben sie sich überlegt, dass sie das mit dem parlamentarische Zwänge-Blafasel sich vielleicht doch nochmal etwas genauer überlegen sollten und wollten dann nochmal mit der SPD drüber reden, ob man dem Ding vielleicht doch nicht zustimmt. Keine Angst, die werden am Ende noch umkippen. Also, ja, sie tun so, als hätten sie noch Alternativen. So, dann gab es Amazons. Da gab es irgendwie eine Denial-of-Service-Attacke auf WikiLeaks. Die sind dann irgendwie bei Amazons Cloud-Service eingezogen, von wo sie dann innerhalb relativ kurzer Zeit wieder weg waren. Und was da übrigens eingezogen ist, war eigentlich nur die normale Webseite. Keine von den echten großen Leak-Seiten. Also, Gerüchte, dass da ein republikanischer Vollidioten-Senator Liebermann da seine dreckigen Finger im Spiel haben könnte, sind natürlich reine Gerüchte. So, am Sonntag gab es dann Polizist, er schießt Teenager nach Messerangriff, oder schießt Teenager nach Messerangriff nieder. Mir sind das hier definitiv zu viele Hühnerviecher. Ich glaube, das mit dem hier aufnehmen, das überlege ich mir in Zukunft nochmal. Mit 4 Kugeln hat nämlich ein Polizist in Mainz einen jugendlichen Angreifer niedergeschossen. Der 17-Jährige ging in der Nacht mit einem Messer auf den Beamten und dessen Kollegen los. Laut Polizei hätten die Ordnungshüter zunächst versucht, den jungen Mann mit Pfefferspray in Schach zu halten und einen Warnschuss abgefeuert. Erschossen haben sie ihn übrigens im Gegensatz zu Tennessee Eisenberg nicht. Na, aber die ganze Geschichte, die klang für mich so, als hätte das auch locker eine Wiederholung von Eisenberg werden können. Schnauze da hinten. So, dann gab es Schweizer Ausländerhatz. Kriminelle Ausländer müssen die Schweiz verlassen. Gab es mal wieder eine Volksbefragung und die Mehrheit der Wahlberechtigten, die da abgestimmt hat, vor allem Kirchenvertreter, äußerten bereits Bedenken gegen diese Verschärfung der Verfassung, aber blub. So, dann gibt es ein Urteil, dass die Polizei übrigens friedfertige Anti-Atomkraft-Demonstranten nicht filmen darf. Wer friedlich gegen die Atomkraft demonstriert, darf dabei von der Polizei nicht gefilmt werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden. Zur Begründung hieß es, Bürger könnten aus Sorge vor staatlicher Überwachung von der Demonstration abgeschreckt werden. Das Demonstrationsrecht erlaube nur das Filmen von Gewalttätern. Atomkraftgegner begrüßten den OVG-Beschluss. Die Polizei kann dagegen nicht mehr in Berufung gehen. Ist mal ein interessantes Urteil. Ob sich dann irgendwelche Polizisten daran halten werden, ist dann die andere spannende Frage. Wahrscheinlich muss man denen wirklich jedes Mal wieder mit Schwung in irgendwelche Körperteile treten. So, dann hat Schaar rumgeschwafelt und wegen WikiLeaks dann eine Datensammelsucht angeprangert. Ja, nun, was ich von Schaar halte, dürfte eigentlich schon deutlich geworden sein, weil der Kerl hat einfach mal jede Form von Kredibilität verloren. Wie sagt man eigentlich Kredibilität auf Deutsch? Egal. Gab es am Dienstag, reicht dann auch schon. Dann ist eine Steuerdurchsuchung, okay, das Bundesverfassungsgericht meint, dass Durchsuchungen wegen irgendwas, was auf einer Steuer-CD gefunden wurde, schon in Ordnung sei, weil im Kern, wir haben hier keine Fruit of the Poisonous Tree, damit können auch illegal erlangte Beweise genutzt werden, um daraus eine Hausdurchsuchung zu machen und alles, was man dann findet, das kann man auch vor Gericht verwenden. Da hatte jemand, der hausdurchsucht worden war, gegen geklagt und ist bis vor das BVFG gezogen und das BVFG hat gesagt, wir haben hier keine Fruit of the Poisonous Tree, von daher ist das mit dem Grundgesetz so dummerweise vereinbar. Na, das passt dann übrigens auch gut zu dem Gebrülle, so von wegen, ja, die bösen WikiLeaks-Leute. Wir haben doch die Informationen illegal erlangt. Ja, ihr erlangt irgendwelche Steuer-CDs illegal. Aber hey, gab's am Dienstag. Auch von Dienstag, Tebakelhaft, der Angeklagte, der Sicherheitschef, der muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Nach der Entscheidung des Landgerichts Bonn muss nun ein langjähriger Konzernmitarbeiter 3,5 Jahre ins Gefängnis. Der 60-Jährige hat im Prozess des Hauptangeklagten die alleinige Verantwortung für das illegale Vorgehen der Telekom übernommen. Boah, Scapegoat. Sie haben jemanden gefunden, der sich für schuldig erklärt hat. Schön. So, dann gab es am Mittwoch Blacksport, Blackwater hat deutsche Exportrestriktionen verletzt und die US-Regierung wusste es nicht nur, sondern warnte das US-Außenministerium dringend, das zu verhindern, weil, wenn das rauskäme, das könnte ein Desaster werden. Auch das ist dank WikiLeaks rausgesickert. Fällt allerdings auch in die Kategorie, war ihnen eh scheißegal. So, und dann gab es noch den Edingsrat. Habe ich auch bei Hilfe gefunden. Brüller der Woche, der Präsident des Ethikverbandes der deutschen Wirtschaft, geißelte die Machenschaften von WikiLeaks als unmoralisch. Das sind ja gleich drei Schinkelklopfer auf einmal. Zuerst einmal, es gibt einen Ethikverband der deutschen Wirtschaft. Das alleine ist ja wohl Kracher überhaupt. Die haben sogar eine Webseite, ob da auch RWE, E.ON, Vattenfall und Co. Mitglied sind. Oder vielleicht die Telekom, die Bahn, die deutsche Wirtschaft ist ja in Sachen Ethik geradezu ein internationales Vorbild. Der Sitz des Verbandes in Frankfurt. Vielleicht also eher die Banken als die Energiemafia. Hey, also gerade die deutschen Banken fallen ja seit Jahren durch hohe Ethik auf. Ja, Ethikrat, my ass. So. Genau, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es jetzt ein Stück Musik. Das hatte ich ursprünglich mal für einen OP-Spezial-Podcast vorgesehen, habe mich dann aber doch noch umentschieden. Also wenn es einen OP-Spezial-Podcast gibt, dann kommt dieser Titel nicht drin vor. Der ist vom Öhendorf Sonntag 18.46 Uhr. Den hatte ich ausgesucht wegen der Flöte. Ist 3 Minuten 46 lang. Warum die dummen Pfeifen ihre dummen Scheißhunde nicht anseilen, würde mich auch mal interessieren. Aber hey. Ja, einen Titel habe ich für das Ding nicht. Deswegen kriegt ihr den einfach auf die Ohren. 3,46 ist der wie gesagt lang. Gefolgt von Panikmache, die Volker Piespers kommentiert hatte. Aus dem WDR 2 Kabarett Podcast am 23.11. schon. 2 Minuten 38 braucht der dafür. Kriegt ihr dann auf die Ohren und dann bin ich hier fertig. Sag danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Wünsche euch dann viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, von dem ich nicht genau weiß, wann das jetzt ist, aber egal. 11.07 Uhr haben wir es übrigens und es schneit immer noch und es wird gerade übrigens empfindlich kalt an den Fingern. Deswegen höre ich hier auf und sag bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Ängste zu schüren ist ein bewährtes Mittel, um die Menschen von den Problemen, die sie tatsächlich haben, abzulenken. Können Sie sich noch an die Panikmache erinnern, die letztes Jahr um diese Zeit betrieben wurde? Wie, das wissen Sie nicht mehr. Im Herbst 2009, da sahen wir uns einer Bedrohung gegenüber, wie wir sie noch nie erlebt hatten. Nicht Guido Westerwelle, jetzt bleiben Sie mal ernst. Haben Sie keine Erinnerung daran, dass letztes Jahr um diese Zeit die Menschheit und vor allem die deutsche Menschheit kurz vor der Ausrottung stand? Schweinegrippe. Allein mit dem Begriff konnten Sie damals den Menschen den Angstschweiß auf die Stirn treiben, der dann entsteht, wenn in den Köpfen das Wasser verdampft. Vor der Schweinegrippe gab es BSE. Nicht zu vergessen die Vogelgrippe. Das war auch großes Tennis. Wissen Sie noch, als wegen der Vogelgrippe alle Autos, die Rügen verlassen wollten, mit ihren Reifen durch ein Desinfektionsbad fahren mussten, während die Vögel kopfschüttelnd über die Straßensperren flogen und den frisch desinfizierten Autos aufs Dach kackten? Aber so eine Straßensperre gibt einem halt das Gefühl, dass etwas getan wird für die Sicherheit. So wie einem Polizisten, die martialisch mit Maschinenpistolen bewaffnet auf Bahnhöfen oder sogar in Zügen patrouillieren, ein sicheres Gefühl geben. Lieber nicht darüber nachdenken, was denn so ein Polizist mit Maschinengewehr im Ernstfall in einem vollbesetzten Zug oder auf einem überfüllten Bahnsteig gegen einen Selbstmordattentäter, der fest entschlossen ist, so viele Menschen wie möglich zu töten, ausrichten soll. Wir sollen ja auch nicht nachdenken, wir sollen Angst haben, damit wir nicht zum Nachdenken kommen. Zum Beispiel darüber, warum unsere Sicherheitsbehörden bis vor kurzem nicht mal ungefähr geahnt haben, wie viele Fässer mit Atommüll im maroden Bergwerk Asse versteckt wurden, aber jetzt ganz genau wissen, welche Terroristen aus welcher Region an welchem Tag nach Deutschland einreisen und welches Hotel sie gebucht haben. Dafür weiß offenbar keiner in Europa so ganz genau, wer wie viele Schulden hat. Soll jetzt die Angst vor dem Terror von der Schuldenkrise ablenken oder umgekehrt? Oder hofft man, dass sich die Ängste der Menschen vor Terror, Schuldenkrise, dem Aussterben der Deutschen, der Rentenlücke, dem Absacken in den Niedriglohnsektor und der Vorkasse beim Arztbesuch gegenseitig aufheben? Und wovon will der Papst ablenken? Aber das ist eine blöde Frage. Bis neulich.